Jetzt nochmal ganz kurz Ulde-Content. Und zwar gibt es ein Jan-Ulrich-Museum. Und ich habe mal nachgeguckt, von Berlin sind das nur schlappe 736 Kilometer. Können wir doch mal rüberfahren am Wochenende, oder?
Kannst du vergessen.
Komm du mit dem Prompten, ich mit dem Rennrad.
Genau.
Herzlich willkommen, Monika Sattler.
War ich 30, beruflich komplett unglücklich. Und daher war alles nochmal von vorne. Reset-Button drücken, nochmal von vorne anfangen. Meine Kette ist in die Speiche gefallen. Rear Derailleur kaputt. So fing's an, der ganze Start.
Wusstest du vorher, dass das ein Weltrekord wird, dass das eine Frau vorher noch nie gemacht hat, oder hast du es im Nachhinein einfach so zufällig mitbekommen?
Währenddessen hat's mir jemand gesagt.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Folge Nummer 40 von Bikers Paradise Podcast. Herzlichen Glückwunsch, Alex. Du hast es geschafft.
Iha.
Ja, das musst du zu mir auch sagen, herzlichen Glückwunsch, weil ich habe es auch geschafft.
Glückwunsch.
Ja, vielen Dank,
Martin,
für die Blumen.
Du hast es geschafft.
Ich würde ja gerne mit dir anstoßen, aber du hast noch nicht mal ein Glas Wasser da.
Ja, aber das hört sich, du hast es geschafft, hört sich so an wie, das war's. Aber
nein, es geht ja noch weiter.
Es geht immer weiter.
Dann machen wir noch ein paar Nullen hinten dran, okay?
Ja, besser.
Zwei Nullen mindestens.
Besser,
4000 Folgen.
Besser. Du hast so ein geiles T-Shirt an.
Ich habe unser Limited Velo-T-Shirt-Design an.
Kannst du das bitte jetzt jedes Mal anziehen? Es macht so einen Spaß, das anzugucken.
Es ist ja auch ein geiles Logo, was der Ralle da gemacht hat.
Nee,
ne?
Vor allen Dingen, das bin ich ja auf dem Fahrrad. Und das ist,
nee, das bin ich. Guck mal, das sind lange Haare.
Nee, das bin ich.
Das sind lange Haare.
Nein, das ist...
Du hast kurze Haare.
Das sind keine langen Haare. Das ist,
ist ja auch total egal. Komm, wir fangen an mit der Folge. Ich habe mir ein Buch bestellt.
Mal wieder. Wo bringst du eigentlich diesen ganzen Scheiß unter?
In meinem Bücherregal. Aber ja, das quillt schon ganz schön über. Mittlerweile sind schon einige Radsportbücher dabei. Und zwar habe ich in der Roadbike gelesen, dass es einen tollen Roman gibt.
Einen Roman.
Marco Pantani und der Mythos Alpe d'Huez. 21 Kurven heißt das Ding. Habe ich hier. Hört ihr das? Ist ganz frisch. Ich habe erst, wo ist mein Lesezeichen hin? 34 Seiten gelesen.
Ach, du liest die Dinger dann auch wirklich?
Ja, was denkst du denn? Natürlich lese ich das.
Und das ganze Buch geht nur über Alpe d'Huez?
Genau. Also die 21 Kurven hinauf, ja, ist ein mörderischer Anstieg, 13,8 Kilometer, das weißt du natürlich als Profi, durchschnittliche Steigung von 8,1%. Und ja, da wurden ja ziemlich viele Tour de France-Etappen entschieden, Helden geboren, unter anderem Marco Pantani, der Pirat, I Pirata, hat da 97 das Ding in Rekordzeit bezwungen. Besteht bis heute.
Nein.
Ja.
Er ist der Mensch, der es am schnellsten gemacht hat, jemals?
Also jemals weiß ich nicht, auf jeden Fall während der Tour de France oder eben während eines Rennens, denke ich mal, ne? Wo eine offizielle Zeitstoppung war. Ich denke mal, hier der Strava kommen wird vielleicht noch irgendwas anderes sein. Wer weiß, es waren ja auch die Hochzeiten des Dopings. Von daher, vielleicht kommt da auch heutzutage niemand mehr ran. Kann ja auch
sein.
Ich
bin da schon mal hochgefahren, weißt du das?
Mit dem Brompton?
Nee, nicht mit dem Brompton, mit dem Renner. Bei der Tour, vor der Tour.
Jetzt bin ich aber neidisch.
Ja, solltest du auch.
Wie war das so?
Diese Legende gibt es zu Recht. Wirklich. Weil dieser Berg oder dieser Anstieg quillt über. Ja gut, ich muss zu meiner Schande sagen, ich bin die 21 Kurven nicht durchgefahren. Weil in Kurve, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube 17 oder 18, da ist die Holländer-Kurve. Und die Holländer, die reisen da schon 3 Tage vorher an, machen sich das da gemütlich. Alles in Oranje. Die haben einen DJ dabei. Die haben einen Bierwagen dabei. Wirklich, das ist klar. Und da sind wir hängen geblieben. Zu Recht.
Ach, du bist gar nicht nach oben gefahren.
Nein, ich bin gut später. Später danach, weil wir sind auf der anderen Seite runter.
Ja.
Aber wir sind in der Holländer-Kurve geblieben. Und du fährst ja da ein paar Stunden vor den Profis hoch und dann habe ich mir den Spaß gemacht und bin dann durch diese Holländermenge durchgefahren und das ist ja dann so wie so ein Tunnel, ne? Du fährst ja durch so einen Tunnel und die feuern dich ja als Nobody frenetisch an und da kriegst du so eine Gänsehaut, das geht dir über den... Das ist jetzt, wo ich darüber rede, es ist immer noch so irre. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Ich will das auch irgendwann in meinem Leben mal machen. Und ja, Marco Pantani ging es damals wahrscheinlich genauso, als er da am 19. Juli 97 hochgefahren ist. Übrigens ein fulminantes Comeback. Der ist vorher, also nicht während der Tour, sondern am Anfang des Jahres gestürzt. Da schwob auch in der Luft vielleicht Karriereende und dann knallt er da so einen raus. Jedenfalls ist das Buch von 2021, ne, vom französischen Autor Fred Poulet. Der ist Musiker, Regisseur, unter anderem auch Autor, hat viele Filme gemacht und Musikvideos, hat damals auch gleich einen französischen Buchpreis gewonnen, Sport und de Literature, also ich kann kein Französisch, deshalb habe ich das jetzt so komisch ausgesprochen.
Das war sächsisch.
Und jetzt wurde das ins Deutsche übersetzt, ist ganz frisch draußen, hat glaube ich, weiß nicht, guck mal hinten drauf, 22 Euro gekostet und Aufhänger ist vielleicht, ich weiß es nicht genau, der 20. Todestag von Marco Pantani, der sich am Anfang des Jahres quasi zum 20. Mal gejährt hat.
Aber sagen wir, das haben sie eine ganz schön große Schriftgröße, haben sich da ausgesucht.
Ja, damit es irgendwie 100 Seiten werden oder so, glaube ich.
Kinderbuch.
Den kannst du auch ohne Brille lesen. Ist doch auch nicht schlecht. Jedenfalls, kurzes Fazit. Ich habe erst 34 Seiten gelesen. Der Anfang ist ein bisschen zäh. Es geht darum, dass Marco Pantani die Nacht, bevor diese Etappe ist, nachdenkt. Und nicht schlafen kann. Ne? Und er geht jede einzelne Kurve durch. Es werden 21 Kapitel, 21 Kurven beschrieben. Und es spielt quasi nur in seinem Kopf. Ist schon irre. Am Anfang fand ich es ein bisschen anstrengend. Ab und zu waren sehr, sehr lustige Sachen dabei, die ich voll gefeiert habe. Und ich bin mal gespannt. Guck mal, es sind ja sogar mehr als 100 Seiten. Was haben wir jetzt hier? 190 Seiten.
Ist doch schön. Bin ich ja gespannt, wann die Holländer-Kurve kommt. Musst du mir erzählen.
Ja, komm. Das erzähle ich dann hier auch im Podcast. Was war übrigens nochmal im Jahr 97?
Der Sieg von Ulle.
Richtig! Oh,
ich habe ja damals versagt bei dem Quiz, aber mittlerweile kann ich. Ich kann es, ich weiß es. Ich bin eine Bibliothek.
Und da sind wir jetzt auch schon im Thema.
Bei Ulle schon wieder?
Ja, wir müssen wieder über Jan Ullrich reden, bevor wir zu Monika Sattler kommen. Unser Interview, was wir ja bei der Velo aufgezeichnet haben. Jetzt nochmal ganz kurz Ulle-Content. Und zwar gibt es ein Jan-Ullrich-Museum. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Nicht.
Woher weißt du eigentlich immer diese Dinge?
Ich bin bei Instagram ich folge dem Kanal Jan Ullrich Ultras.
Ernsthaft?
Ich glaube, die haben das gepostet, ja.
Ernsthaft?
Gibt's aber auch einige Artikel. Ich habe dann mal gegoogelt. In Bad Dürrheim in Baden-Württemberg im Schwarzwald, da eröffnet am 1. Juni das Jan-Ullrich Cycling Museum. Ist erstmal ein temporäres Museum da in Bad Dürrheim. Von daher ist es begrenzt.
Der kommt aus der Ecke.
Zeitraum.
Ne? Der kommt aus der Ecke.
Ja, richtig, aus Rostock.
Scheiße.
Hast du die Jan-Ullrich-Doku nicht gesehen?
Ja, aber der hat doch da immer
gewohnt. Hat da lange Zeit gelebt, ja, okay, im Schwarzwald. Das ist so quasi sein zweites Zuhause. Räder, Trikots, persönliche Erinnerungsstücke, also quasi das ganze Leben von Jan Ullrich wird da mehr oder weniger ausgestellt. Und ich habe mal nachgeguckt, von Berlin sind das nur schlappe 736 Kilometer. Können wir doch mal rüberfahren am Wochenende, oder?
Kannst du vergessen.
Komm, du mit dem Prompten, ich mit dem Rennrad.
Genau. Nee, oder wenn wir so eine Kinderhalterung an deine Sattelstütze machen, wo wir das Brompton einhängen, bin ich dabei.
Also allein fürs Foto müsste man das mal machen, ne?
So schön als Tandem.
Also am 1. Juni geht's los. Die Ausstellung geht dann bis zum 8. September, ist nur am Wochenende offen. Freitag, Samstag, Sonntag. Eintritt schlappe 7,50 für Erwachsene, Kinder 3,50. Kinder kostenlos, Jugendliche 3,50. Und der Satz hat mir am besten gefallen. Abgerundet wird Ihr Besuch mit einem passenden Radsport-Souvenir. Vor Ort können Merchandise-Artikel von Jan Ullrich erworben werden. Ist das nicht geil? Ich will da hin.
Na, dann musst du schon alleine da hinfahren, weil du brauchst ja ein Käppi, ne? Ein Ulle-Käppi.
Oh, das wäre so geil.
Da bin ich ja gespannt, wie das aussieht. Ob er da gut beraten wurde. Da bin ich ja, weil...
Also der Schriftzug von ihm ist ja cool. Ja? Ne? Also der hat ja so
eine... Also eine Unterschrift.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das seine Unterschrift ist. Also es sieht auf jeden Fall nach Handschrift aus. Auf jeden Fall kam vor kurzem, ich glaube vor einem halben Jahr, so eine Parfüm, Body Wash und Deodorant Linie auf den Markt, wo dieser Schriftzug drauf ist. Er hat ja auch mal so Trikots gemacht, aber nicht irgendwie für die Öffentlichkeit. Da haben ganz viele geschrieben, wo kann ich so ein Trikot kaufen?
Okay.
Da war auch dieser Schriftzug drauf. Ja, das wird das offizielle Ding sein und sowas wird dann bestimmt auch auf dem Käppi draufstehen.
Aber weißt du, was eine Idee das war mit dem Museum?
Nein.
Ein Fanclub?
Weiß ich nicht.
Oder will er damit Geld verdienen?
Ja, bestimmt. Nee, ich glaube, irgendwas hatte ich gelesen. Die waren zur deutschen Meisterschaft irgendwo. Die war vielleicht in Bad Dürrheim. Und da hat er irgendwie mit dem Bürgermeister gesprochen oder so. Und dann meinten die so, ach komm, lass doch mal hier ein temporäres Museum machen. Und bumm, machen sie eins.
Bumm. Ich starre übrigens die ganze Zeit auf dein T-Shirt, das ist echt schön.
Ja, da steht nicht Jan Ulrich drauf, sondern Bikers Paradise Podcast. Übrigens müssen wir diese T-Shirts irgendwie mal nachpressen lassen, ne?
Pressen.
Weil die sind ja jetzt alle vergriffen, die haben wir ja alle verschenkt auf der Velo und häufen sich langsam die Anfragen.
Nee, nicht dein Ernst. Ja, ja. Ja, geht schon wieder los?
Ja, wir müssen da mal irgendwie einen Online-Shop aufmachen oder so. Weißt du, wie sowas geht? Ich weiß das gar nicht.
Nee, aber dann brauchen wir eine Webseite und so. Mal gucken.
Ja, das ist dann Next Step. Also wir sind auf jeden Fall dran, liebe Leute, die so ein T-Shirt wollen. Wir sind dran.
Hör doch auf, mach die Leute nicht so heiß, ey. Dann,
das ist halt so ein schönes Logo.
Dann müssen wir wieder machen, so.
So, jetzt kommen wir endlich zum Interview. Wir haben es ja letzte Folge schon angekündigt. Wir waren bei der Velo Berlin, großes Fahrradfestival, und haben da ein Interview aufgezeichnet mit Monika Sattler.
Und das ist eine irre Frau.
Ja, also die hat echt einiges mit dem Fahrrad erlebt und ultra viel zu erzählen. Im Fußball würde man sagen, sie ist ein Motivationsmonster.
Ja, und das ist sie wirklich. Also sie fängt einen komplett ein, und dass sie motivieren kann.
Steht außer Frage.
Steht außer Frage.
Zwei Weltrekorde, eine Megafrau, Monika Sattler jetzt im Bikers Paradise.
Unser Gast im Paradise.
Herzlich willkommen, Monika Sattler. Hallo.
Hallo.
Wie bist du hergekommen nach Berlin?
Mit dem Zug.
Mit dem Zug? Und
leider nicht mit dem Fahrrad.
Und die letzten Meter, wie waren die?
Du meinst jetzt von der U-Bahn hierher?
Ganz genau.
Gut, ich habe alles sofort gefunden.
Ja, du bist einmal schon ganz kurz über die Messe gegangen vor unserem Interview. Ja. Was ist dein erster Eindruck von der Velo?
Ja, cool. Ich liebe das, wenn du sofort weißt, alle sind Radsport begeistert. Da ist immer eine ganz andere Atmosphäre.
Ja, das stimmt. Ja. Lass mal in deinem Leben ganz am Anfang anfangen. Du bist in Deutschland geboren, du kommst aus Hessen, aber dich hat es dann ganz schnell in die USA verschlagen. Und zwar nicht wegen Radsport, sondern wegen Volleyball.
Richtig.
Erklär mal.
Ja, also Sport war schon immer mein Leben. Und ich habe keine sportliche Zukunft in Deutschland gesehen und habe mir ein Volleyballstipendium bekommen in den USA und bin nach dem Abitur zum Studium in die USA gezogen.
Jetzt ist ja der Weg vom Volleyball zum Fahrrad nicht unbedingt naheliegend. Wie bist du zum Fahrrad gekommen?
Wenn du in den USA dann auch Volleyball spielst, dann nach 4 Jahren habe ich es dann auch mal gesehen. Wir hatten sehr viel Training, sehr viele Spiele. Und dann wollte ich einfach was anderes machen. Und ich bin ins Adventure Racing gerückt. Das war so ein Abenteuerrennen. Läuft man wild durch die Gegend und sucht Checkpoints mit einer topografischen Karte. Aber schnell gemerkt, dass Laufen nicht so der Hammer für mich ist. Und Kayaking fand ich zu langweilig. Und dann fand ich Radfahren gut. Dann hat ein Kumpel mich eingeladen zu einer Radtour, 50 Kilometer. Und ich dachte, ja, ich bin ja so halbwegs fit, ja, für Volleyball alles gut. Da hingekommen zur Gruppenfahrt, nach 5 Kilometer war ich hinten raus und dann Schicht im Schacht. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt werde ich so lang zu dieser Radtour kommen, bis ich mit der Gruppe mitkomme.
Aus den USA kommt ja der große Gravel-Bereich. Das ist in Deutschland irgendwie noch gar nicht so lange her. In den USA ist das alles schon ein bisschen älter. Ja. Bedeutet so, nach Adam Riese müsstest du das ja in den Kinderschuhen in den USA mitbekommen haben.
Richtig.
Wie war das? Das muss ja irgendwie komplett anders gewesen sein, als es heutzutage ist, ne? Gar nicht so profimäßig.
Ja, da sagen wir so, da war, ich erinnere mich, Trans Iowa hieß ein von den Rennen, 500 Kilometer, und da fahren 100 Leute mit. Und du bekommst 10 von solchen Papierkärtchen, wo dann die Pfeile draufstehen, wo man langfahren darf. Kein GPS erlaubt. Und am Ende keine Station oder so mit Verpflegung, kein Marketing, nichts. Und am Ende hoffst du einfach nur, dass du wieder zurückfindest. Und die Sache ist, die Anmeldung war spannend. Das ist alles immer kostenlos gewesen, die ganzen Gravelrennen. Und du musstest einfach eine von den ersten 100 sein. Damit ich sicher mir meinen Startplatz sicher, habe ich tatsächlich einen Blumenstrauß dem Event-Organisator geschickt mit meiner Anmeldung.
Ein Blumenstrauß,
damit ich sicher gehen kann. Es kommt zu dem Timeframe, zu dem Zeitrahmen an, wo sie die Anmeldung erlaubt sind.
Du bist dann eine Zeit lang später zurück nach Europa gekommen und dann hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, wie der Unterschied aus dem US-amerikanischen Bereich im Gravel ist zu dem anfänglichen Gravel-Bereich in Europa. Wie war denn da so der Unterschied?
Ja, ich habe in Minnesota gewohnt. Da waren lange Straßen, gerade Straßen. Da kannst du auch mal 100 Kilometer in eine Richtung fahren. Und dann das erste Rennen in Europa bin ich in Barcelona gefahren. Und dann plötzlich kam mir vor, das war ein Mountainbike-Rennen. Da war nichts mit gerade, lange, flache Straße. Und da habe ich gemerkt, hier ist es dann doch ein bisschen terrainmäßig ganz anders da wie halt im mittleren Westen von USA.
Jetzt hast du aber eigentlich eine ganz verrückte Lebensgeschichte hinter dir, die wirklich ungewöhnlich ist. Wenn man so deine Biografie so ein bisschen nachliest, wir haben da irgendwie entdeckt, Studium der Sicherheitswissenschaften, ne? Nuklearwaffen, Währungsfonds, Weltbank, Unternehmensberaterin. Wie bist du dazu gekommen? Warum?
Also Sicherheitspolitik habe ich tatsächlich studiert, weil ich zum Bundesnachrichtendienst eigentlich wollte. Das war mein Ziel, hat dann aber schnell gemerkt, dass es der falsche Studiengang dafür war.
Haben die eine Radabteilung?
Genau, ja. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist nicht. Und dann bin ich dann halt zum Internationalen Währungsfonds gestolpert und dann zur Weltbank. Und dann über Umwege, ich habe ja dann auch Sport studiert, wollte nochmal Radprofi werden, haben da auch Amstel Gold Race habe ich mal mitgenommen, so erfahrungsmäßig festgestellt, dass ich im Sport zu dem Zeitpunkt nicht die Traumkarriere gefunden habe und mein Vater, besonders eher traditionell konservativ eingestellt, hat gesagt, Moni, jetzt musst du was Gescheites machen. Dann habe ich was Gescheites gesucht und habe das Gescheite im Unternehmensberatung gefunden. Bin dann zuerst in Zürich, in die Schweiz gezogen und dann nach Australien.
Diese Radprofi-Geschichte in Deutschland, erzähl mal nochmal darüber, wie war das? Ja. Warum bist du dann nicht geblieben bei dem Profi-Radsport?
Ich muss dazu sagen, vor 10 Jahren, als ich das gemacht habe, ist noch ganz anders da von einem Frauenradrennen wie jetzt. Also da ist... da konntest du auch als Elitefahrer quasi bei den Profis auch mitfahren. Ich bin auch im gleichen Rennen wie Marianne Woster zu dem Zeitpunkt gefahren. Warum ich zum Radsport gekommen ist, wegen der Gruppe. Ich liebe Gruppendynamik, Straßenschilder, Sprint und so. Das war meine. Und am Ende des Tages hat man einen guten Kaffee. Und dann, ja, dann war dann plötzlich eine ganz andere Atmosphäre da, als ich dann im Amstel Gold Race zum Beispiel war. Und die Aggressivität und wenn die Unfälle waren einfach nichts meins. Ich hatte einfach nicht diesen Biss will ich gar nicht sagen, weil ich hatte schon Bock zu leiden in der Hinsicht und Gas zu geben, aber was es dann braucht, um wirklich vorne mitzufahren und sich die Stellung zu halten, die Position zu halten, da hat es dann halt wirklich gefehlt und der das hat nachher Spaß gemacht.
Ja. So die Ellbogengesellschaft,
genau,
oder?
Die Ellbogengesellschaft,
so dieses,
genau.
Ich halte da rein und wenn ich stürze, dann stürze ich. Das geht mir auch auf den Keks, auch bei Jedermann-Rennen und sowas. Deshalb habe ich da auch immer einen heiden Respekt davor, weil wir alle müssen montags wieder zur Arbeit gehen oder haben Familie. Das ist dann im Profibereich irgendwie noch irgendwas anderes. Ja. Wie groß war denn so dieser Gap, dass es gereicht hätte, vielleicht zum Profi-Dasein oder eben doch nicht?
Zu dem Zeitpunkt war überhaupt noch kein Geld da. Und deswegen ist immer die Frage, was ist überhaupt Profi? Ist Profi, wenn du eine Lizenz fährst? Ist Profi, wenn du ein Radrennen fährst? Oder ist Profi, wenn du dann wirklich Geld verdienst? Mhm. Ich bin dann zwar die Radrennen, mit Team Stuttgart bin ich da unterwegs gewesen, im Bundesliga-Team. Sagen wir es so, ich habe mitgehalten bei dem zweiten Rennen, bei Amstel Gold Race nicht, aber beim Tag danach auch UCI-Rennen, habe ich es geschafft, mit dem Peloton wirklich in das Ziel gekommen, also an der Leistung. Da habe ich gesehen, es hätte in die richtige Richtung gehen können, aber dann kommt halt dieses ganz andere Teil vom Radsport, dass du auch wirklich da vorne mit dabei bist.
Ja, und das können auch immer nur ein paar wenige Leute sein. Deine Stationen haben wir jetzt schon nachgezeichnet. Wir sind mittlerweile in Australien. Und dann ging es aber nach Malaga.
Genau.
Und da hast du ja mehr oder weniger alle Zelte abgebrochen. Du konntest kein Spanisch, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und bist trotzdem nach Spanien gegangen, nach Malaga. Ich war da letztens im Urlaub, habe da eine Woche Radurlaub ganz alleine gemacht. Geil. War da alleine in den Bergen unterwegs. Das war total schön. Von daher kann ich das vom Radsportlichen her total nachvollziehen. War die Radsport dahinter auch die Idee, dahin zu gehen oder warum?
Also ich muss dazu sagen, ich war ja dann Unternehmensberaterin und ja, es war jetzt ein gescheiter Job, aber es war halt nicht meine Leidenschaft. Und dann war ich 30, beruflich komplett unglücklich und habe jetzt einige Stationen schon abgeklappert, geografisch sowie von den beruflichen Sinne her. Und wusste aber nicht, what's next? Was ist mein beruflicher Purpose? Und ich wusste, ich möchte nicht irgendwo 30 Jahre noch irgendeinen Job machen. Ich möchte was machen, was ich mit Leidenschaft machen kann. Und daher war alles nochmal von vorne, Reset-Button drücken, nochmal von vorne anfangen. Und weil ich wusste, das Einzige, was ich weiß, wo ich mit Leidenschaft dabei bin, ist Radsport. Und da habe ich tatsächlich die Karte aufgeschlagen, habe gesagt, okay, wo kann ich am besten Rad fahren? Und so kam Malaga.
Und dann kamen die Weltrekorde. Und wahrscheinlich deine Reise nach Spanien führte dann auch zu der Idee mit der Vuelta?
Genau.
Das fand ich ja total krass. Also ich war ja auch schon 2-3 Mal bei der Tour de France, aus Spaß, um mich mal dahin zu stellen. Aber wenn ich mir überlege, alle Etappen komplett nachzufahren, vor allen Dingen auch die Transferetappen, erzähl.
Also vorzufahren bin ich tatsächlich
nicht nachvoll. Vorzufahren oder ja.
Ich muss dazu sagen, also wie es dazu gekommen ist, ich habe halt festgestellt, als ich auf der Suche war nach meiner beruflichen Leidenschaft, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die eigentlich genau in der gleichen Lage sind wie ich, aber Angst haben, aus der Komfortzone rauszugehen, volles Potenzial auszuschöpfen, den Mut nicht ergreifen, was Großes zu machen. Und daher kam dann die Vuelta zustande, als ich am gleichen Tag wie die Männer nur Stunden zuvor jede Etappe mitgefahren bin. Und es war ein krasses Erlebnis. 80% der Menschen vorher haben gesagt, Moni, wie viele Etappen meinst du, dass du schaffst? War die meiste.
Ja, auf jeden Fall. Also brutal.
Ja.
Aber sowas schafft man ja nicht alleine. Du hattest ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, eine Person ist ständig dabei gewesen. Erklär mal, wie organisiert man so etwas? Das dauert ja bestimmt mehrere Monate. Du musst ja erstmal diesen Tourplan haben. Dann brauchst du Hotels, wo du schlafen kannst. Dann müssen die Hotels irgendwie auch um 5 Uhr morgens schon Frühstück für dich machen. Unterwegs brauchst du irgendwelche Verpflegungspunkte, wo du Wasser nachtanken kannst, vielleicht mal eine Banane bekommst oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Erklär mal diese Organisation dahinter. Das war wahrscheinlich sogar anstrengend, als das ganze Fahren.
Richtig. Tatsächlich, das war so. vor allem, wenn du keinen Plan hast, wie denn sowas funktioniert. Alles musst du dich selber sozusagen erfinden, herausfinden, okay, was fehlt denn jetzt gerade?
Zum ersten Mal.
Ich hatte ja eine Person dabei, da wusste ich, wir schmeißen einfach Essen und Trinken rein und er fährt mir hinterher. Das war quasi der Grundplan in der Hinsicht. Dann haben sich ein paar Sachen aufgebaut und ich hatte auch einen Kumpel, der mir die ganzen Hotels gebucht hat. Aber zum Beispiel eine Überraschung war, wir hatten halt 40 Grad in Andalusien oder 45 Grad und dann 3 Grad Regen in Galicien. Und diesen Unterschied auszugleichen, vor allem körperlich, das war sehr, sehr anstrengend.
Und hattest du Follower an der Strecke oder hattest du das so geplant, dass du auch Menschen motivieren möchtest, dich zu motivieren? Weil Motivation ist ja auch so ein Kernthema bei dir.
Ja, richtig. Tatsächlich ganz am Anfang hatte ein Nationalfernsehen mich noch interviewt und daher wurde es bekannt und dann plötzlich waren fremde Leute mitten auf der Straße mit mir mitgefahren. Die wussten ungefähr, wann ich losfahre morgens. Und dann haben gewartet auf mich. Es war wirklich. Und
sind warst du auch so in irgendeiner Form auffällig, also mit Trikot und besonderen Farben, so da, also mit einem Wiedererkennungswert, so dass die Leute gleich, da kommt sie, die rosa Boje irgendwie, das ist Moni hier.
Gute Frage. Also ich hatte, glaube ich, immer mal wieder das gleiche Trikot an, aber mein Follow-Vehicle, da stand halt Radmonika drauf und das war dann klar, dass dann ich irgendwo unterwegs sein werde. Ja, es war echt cool.
Und es ist ja auch recht auffällig, wenn eine Person alleine mit einem Begleitfahrzeug hinterherfährt. Ich weiß nicht, war da oben auch ein Ersatzfahrrad drauf auf dem Auto? Weil das fällt dann ja auf, dass dann...
Ich glaube, also das ist jetzt schon ein bisschen her, nein. Aber was mir passiert ist, es war in Malaga, hat es ja begonnen, da hatten wir ein Zeitfahren, also wir Zeitfahren. und meine Kette ist in die Speiche gefallen, Rear Derailleur. Kaputt. Oh. So fing's an, der ganze Start. Und dann Shimano hat mir zum Glück ein Fahrrad zur Verfügung gestellt.
Und wie ist das zustande gekommen? Hast du da angerufen, hallo Herr Shimano, schicken Sie mal was rüber?
Ich habe tatsächlich schon vorher Connections gehabt und die waren alle bei dem Zeitfahren, die ganzen Stände waren dort.
Ah, okay, ja.
Ja, genau, nämlich die haben ja natürlich auch erwähnt, die waren neutraler Support, sowas. Genau. Und deswegen waren die vor Ort.
Und wie hast du irgendwie Statistiken geführt? Wie viele Bananen hast du gegessen? Wie viele Gels hast du runtergeschluckt? Irgendwie so etwas? Wie viele Kalorien verbrannt?
Ich bin überhaupt kein Zahlentyp. Ich fahre wirklich nach Gefühl. Ich bin super oldschool. Ich fahre einfach. Herzfrequenz, so kann ich dir nicht sagen. Power, nix. Ja. Aber ich bin tatsächlich kein Gel-Typ oder irgendwas. Ich esse immer richtig. Also wir haben Burritos gegessen, Sandwiches, also normales Essen.
Ja.
Ja.
wusstest du vorher, dass das ein Weltrekord wird, dass das eine Frau vorher noch nie gemacht hat, oder hast du es im Nachhinein einfach so zufällig mitbekommen?
Währenddessen hat es mir jemand gesagt.
Okay. Das ist ja auch gut, ne? So, ja. Na dann mache ich das mal zu Ende. Dann muss ich das wohl zu Ende bringen,
ja.
Ne?
Ja.
Wenn ich die Erste bin.
Die größte Motivation ist vor der Vuelta gewesen. Da ist, wo man sich die ganze Zeit fragt, klappt das nicht? Währenddessen denkt man nicht mehr drüber nach. Man macht es einfach.
Du fährst so einfach.
So drin, genau.
Und jetzt bist du ja unterwegs und erzählst den Menschen über Motivation, richtig?
Ein Teil davon. Also
ist das daraus entstanden, aus diesen Weltrekorden, aus deinen eigenen Erfahrungen, wie man Ziele erreicht? Das, was du jetzt machst?
Ja, also ich habe Trends erkannt, worauf es wirklich drauf ankommt, sich Ziele zu setzen, sie erstmal erfüllende Ziele zu setzen und sie dann erfolgreich zu verfolgen. Und da habe ich ja auch mein eigenes Modell entwickelt und das gebe ich jetzt weiter in Form von Workshops, Coachings, Keynotes. Genau.
Dein Modell nennt sich 6P Erfolgs-Mindset-Modell. Okay. So, ich will natürlich wissen, was sind die 6P?
Ja, genau, das sind die 6 Schlüsselfaktoren. Alle beginnen mit einem P. Es beginnt mit Purpose. Warum machst du das, was du machst? Dann Potential. Kenne und nutze deine Stärken. Power. Übernimm Eigenverantwortung und geh aktiv dein Leben. Perspective. Sehe das große Ganze, aber verliere den Fokus nicht, vor allem in der Welt von so viel Ablenkungen. Dann People. Umgib dich mit Menschen, die wirklich an dich glauben. Und Path. Kreiere einen Weg, der motivierend und erreichbar ist.
Und dann,
das ist ein Konzept,
man, dann kann man alles erreichen im Leben.
Ja, das ist basierend. Also wenn zum Beispiel Motivation fällt, man denkt immer, oh, ich bin nicht motiviert. Aber da gibt es ja auch einen underlying reason dafür. Vielleicht liegt es auch wirklich erstmal am Ziel selber. Vielleicht ist das Ziel nicht wichtig genug für einen, dass man stetig motiviert dafür ist. Vielleicht nutzt man auch nicht seine Stärken genug, um darauf. Vielleicht übernimmt man auch nicht die Verantwortung, sondern wartet auf Sachen. Das sind alles so Gründe, warum manchmal auch warum die Motivation flöten kann oder der Mut nicht da ist.
Wie motivierst du dich selber?
Das ist zum Beispiel auch Teil davon, ein Konzept zu entwickeln. Nämlich ich habe noch auf jeden Fall keinen kennengelernt, vielleicht seid ihr. Ich habe noch keinen kennengelernt, der jeden Tag super motiviert ist. Es gibt einfach Tage. Ja, genau. Aber du kannst dich darauf vorbereiten. Da wir wissen, dass wir nicht jeden Tag motiviert sind, kann man wie so einen Actionplan schreiben und sagen, hey, wenn ich nicht motiviert bin, das und das mache ich. Und für mich ist es zum Beispiel meine Schwester anrufen, die hat so viel Energie, da bin ich immer motiviert danach. Während den Challenges hatte ich zum Beispiel immer mein Team, die
mit
mir geredet.
Darf ich deine Schwester auch anrufen?
Gerne, ich kann mir die Nummer geben.
Sag mal, ist das dann irgendwie zu so einem Perpetuum mobile geworden? Also du machst krasse Touren und kannst auf deinen Talks darüber erzählen? Also ist das so wie, vielleicht auch ein Geschäftsmodell geworden?
Ja, definitiv. Radfahren wollte ich ja immer oder Sport wollte ich immer schon irgendwie als Job machen. Ich habe es immer versucht, mit Sportwissenschaften Radprofi zu werden. Jetzt habe ich was gefunden, wo ich wirklich eine schöne Synthese gefunden habe, wo ich immer noch Radfahren kann und das aber auch nutzen kann für den zweiten Teil meines Jobs.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist die nächste Tour, die du geplant hast?
Sehr gute Frage. Ich kann dir jetzt konkret noch nicht sagen, es sind ein paar kleinere Projekte vielleicht im Gange, aber bei mir ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie höher, weiter, schneller, was auch immer suche, sondern es muss irgendwie passen. Es muss irgendwie für mich ein geiles Projekt sein. Und da kommt es nicht so sehr auf die Kilometerzahl oder so drauf an, sondern irgendein Twist, der mir Spaß macht. Und bei der 124 Pässe Challenge war es zum Beispiel die Schweiz wieder erkundigen. Corona war gerade zu Ende, wir wussten nicht, ob die nächste Welle kommt und das war ein Weg, dass ich immer noch so eine Entdeckung machen kann, aber ohne Risiko, dass ich irgendwie die Grenzen geschlossen werden.
Aber das ist genau das, was ich auch selber so empfinde. Ich mache mit einem Kumpel einmal im Jahr einfach eine Tour, eine Himmelsrichtung und es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, einfach sinnlos in eine Richtung zu fahren, sondern es muss ein schönes Ziel da sein. Wir sind vergangenes Jahr nach Wien gefahren und dann war halt das Ziel, da vor dem Wiener Dom zu stehen und da ein Foto zu machen. Und das Jahr davor sind wir zum Gardasee gefahren. Ja. Okay. Und wir sind jetzt gerade auch auf der Suche nach einem schönen Ziel.
Ja.
Und ja, wie gesagt, also dieser Mehrwert der Reise, also klar, die Reise ist das Ziel, aber diese Kirsche, die man sich dann am Ende irgendwie gönnt, das muss schon irgendwie da sein. Du hast gerade die 124 Alpenpässe angesprochen. Was waren da so die Hürden, die du nehmen musstest? Weil es sind ja viele Berge, viele Höhenmeter, eine begrenzte Zeit hast du dir gesetzt. Was waren da so die Höhen und Tiefen, die du erlebt hast?
Hui, die Höhen und Tiefen, es gab 124 davon, Höhen und Tiefen. Also die größten Challenges waren davor. Ich dachte, wie die Vuelta, ich habe jemanden hinter mir, der fährt, und ist unser Team, daraus wurde ein 5-Personen-Team, dann kam ja noch ein 8-Personen-Filmteam dazu, also plötzlich hatten wir 13 Personen, die
eine teilten. Reisegruppe.
Das wurde eine Reisegruppe, genau. Ja, da waren sehr viele andere Challenges dahinter, also auch vom Teamführung, von Verständnis, dass wir alle in die richtige Richtung gehen, aber während der Challenge war dann zum Beispiel eine Hürde oder wo eine Überraschung war, die Pässe überhaupt zu finden. Wir dachten irgendwie an Gotthard, Zustenpass, Furka, das sind die großen Pässe, blaues Schild, du weißt, wo man ist. Aber bei Pässe, es gibt ein Tüftelter Höchi, Zimmersattel, noch nie gehört. Fährst du drüber, weißt du nicht mal, dass ein Pass ist. Das ist ein offizieller Pass der Schweiz. Da steht nirgendwo, hallo, hier, ich bin der Pass.
Genau, vor allen Dingen steht dann oben kein Schild und du weißt gar nicht, dass du oben gelandet bist.
Genau.
Wahnsinn. Jetzt bist du so vielseitig und hast schon so viel gemacht. Wenn du dich selber beschreiben müsstest, in einem Satz, wie würdest du dich beschreiben, als was für Menschen?
Ich bin sehr abenteuerlustig.
Okay, und das eröffnet dir im Prinzip alle Wege.
Ich sehe es immer als Opportunity. Also für mich, wenn ich neue Sachen mache, sehe ich nicht, oh, was könnte jetzt passieren, sondern, oh geil, was kann ich alles lernen? Und das eröffnet, ich glaube auch vom Mindset her, und deswegen mache ich ja auch diese Themen, eröffnet dir viel mehr Möglichkeiten, auch den Mut wirklich zu haben, Sachen neu zu machen. Ich habe gemerkt, die coolsten Sachen, die in Erinnerung sind, sind meistens die aus der Komfortzone und nicht, wenn du auf der Couch sitzt und Fernsehen guckst.
Es ist ja auch so, dass kein Geld der Welt irgendwie Zeit ersetzen kann.
Richtig.
Und Momente sind irgendwie viel, viel wichtiger als irgendwas anderes. Deshalb ist ja Urlaub zum Beispiel auch so wichtig, ne? Dass man nicht den ganzen Tag arbeitet. Und du hast es ja irgendwie geschafft, dass deine Arbeit deine Freizeit ist, ne? Und deine Leidenschaft, deine Arbeit, das ist ja eine Kombination, die, glaube ich, in der Menschheit wahrscheinlich nur so 0,0001% der Menschen hinbekommen. Das muss ja ein großartiges Gefühl sein. Wie viel Arbeit steckt denn da wirklich dahinter, dass du das so als Leidenschaft ausleben kannst?
Nee, für mich ist komplette Leidenschaft. Also ich sehe meinen Job auch nicht als Job per se.
Perfekt.
Ja, weil ich bin jemand, ich brauche Abwechslung konstant. Und tatsächlich habe ich das in einem normalen Job nicht gefunden. Und jetzt, jede Woche ist anders da. Jetzt schreibe ich ja gerade ein Buch, habe ich erzählt. Also es kommen so viele Projekte, die ich mir auch selber aufbauen kann. Und so baut sich das auch alles auf. Und ich lerne immer wieder neu dazu und sage, okay, heute will ich in die Richtung gehen, morgen gehe ich in die Richtung. Und daraus auch ein Verständnis zu entwickeln, wie funktioniert es mit dem Geschäftsmodell, mit dem Business. Da sind ja so viele Komponenten, wo man konstant immer dazu lernen kann.
Ja, sind ja extrem viele Felder. Du bist ja wahrscheinlich dein Social Media Beauftragter, du bist Autorin, du bist Radprofi, du bist professionelle Speakerin. Wie ist denn das zu dem Buchschreiben gekommen? Hat da mal jemand gemeint, Mensch, das ist so toll, das könnte man wahrscheinlich sehr, sehr gut nachlesen, deine Geschichten? Oder ist das so aus dir gewachsen und dachtest, boah, so ein Buch wäre dann mal nicht schlecht,
also,
weil das ist jetzt nicht das erste.
Genau, das ist mein drittes Buch. Man weiß ja plötzlich, wie der Hase läuft. Man weiß ja, wie dann das Buch geschrieben wird, was man braucht dafür. Einen Verlag finden, der das Thema interessant findet und dann darauf aufbauen.
Worum geht's in deinem neuen Buch? Und wie heißt das?
Das heißt, weil Erfolg nicht das ist, was du denkst. Das ist eine Anspielung zum einen, dass Erfolg sehr persönlich ist. Du musst es für dich definieren. Das ist nicht der Standard, wo man denkt, Reich, Status,
Pool, Haus.
Sowas, sondern jeder muss für sich selber definieren. Und dann wird man nämlich auch wirklich für sich erfolgreich, wenn man für sich erstmal definiert, was Erfolg heißt. Und dann geht es um die 6 P's und wie jeder sie anwenden kann. Dass es nicht ein theoretisches Modell ist, sondern sehr praktisch.
Also praxisnah. Wir können
sehr,
dann
ja,
alle
jeden Fall
etwas davon lernen.
Ja.
Das ist doch ein schöner Abschluss gewesen gerade, oder? Wir können alle was davon lernen.
Absolut.
Dann vielen, vielen Dank.
Ich
schön, dass
euch.
Wir dich treffen konnten.
Ja, ich
Dankeschön,
danke
Monika.
Dankeschön.
Monika Sattler im Bikers Paradise Interview. Das haben wir aufgezeichnet bei der Velo, großes Fahrradfestival in Berlin. Und danach habe ich sie noch zur Bühne gebracht, wo sie dann auch noch talken musste und eine Rede gehalten hat. Nee, es war auch ein Interview auf der Bühne. Da habe ich sie noch gefragt, wie viele Fahrräder sie hat. Ne? Und bei einer Frau, die irgendwie 2 Weltrekorde hält, dachte ich, boah, da kommt jetzt irgendwie vielleicht was mit einer Null hinten noch dran. Ne?
Ja, nee.
So, 4.
Vier
Fahrräder. Ein Rennrad, ein Gravelrad, ich glaube ein Mountainbike war es und so eine Stadtkurve.
Damit darfst du ja eigentlich gar nicht Gast sein bei uns. Ne? Mit
naja, ich glaube ein Fahrrad qualifiziert schon mal für Bikers Paradise Podcast, oder? Oh. Also das war Folge Nummer 40, kleines Jubiläum. Bei der 50 müssen wir aber mal wirklich anstoßen, okay?
Bei der 50 müssen wir, da machen wir irgendwas.
Ja, dann können wir ja wieder irgendwas verlosen.
Wir bauen unser Zelt wieder auf und
stellen uns einfach aufs Tempelhofer Feld.
Genau. Und machen Braten ein paar Würstchen.
Naja, zum Beispiel. Da machen wir uns nochmal richtig Gedanken. Also Dankeschön fürs Hören, danke fürs Abonnieren, danke fürs Followen drücken bei Instagram, bei YouTube. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren bei Spotify und wo es sonst noch überall geht, weil dann bekommt ihr auch eine Push-Nachricht, wenn freitags eine neue Folge rauskommt.
Und weitersagen, weitersagen,
weitersagen,
weitersagen.
Dankeschön.
Ciao.
Ciao.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.